Kannst du uns mal zwei ganz nachvollziehbare Punkte nennen, wo eine große Artenvielfalt wichtig ist?
Jeder kann eine Kleinigkeit machen, ohne dass man selber irgendwie Biologe sein muss.
Was sind die wichtigsten Tipps, wenn ich sowas plane? Und was kann ich konkret tun? Was macht wirklich Sinn?
Wir müssen noch naturfreundlicher mit und für die Natur arbeiten, weil wenn es der Natur nicht gut geht, dann geht es eigentlich auch der Landwirtschaft nicht gut. Dann können wir keine hochqualitativen Lebensmittel und auch nicht genug Lebensmittel produzieren.
Fritz for Future, der Nachhaltigkeitspodcast von Henkel.
Muss mich das eigentlich interessieren, dass wir immer mehr Arten verlieren? Sowohl bei den Pflanzen als auch bei den Tieren? Aber sowas von, kann ich euch sagen. Und damit herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Fritz for Future, dem Nachhaltigkeitspodcast von Henkel. Artenvielfalt beeinflusst unser aller Leben und auch unsere Wirtschaft massiv. 50% des globalen Bruttoinlandsprodukts hängen direkt oder indirekt von Biodiversität ab, was ein anderes Wort für Artenvielfalt ist. Und Biodiversität beeinflusst dabei beispielsweise auch die Qualität und die Menge unserer Lebensmittel. Die Gründerinnen und Gründer von Artenglück wollen deshalb retten, was zu retten ist, und unterstützen sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen dabei, die Natur zu schützen. Ich freue mich sehr, dass ich heute Lara Beue von Artenglück als Gast bei Fritz for Future begrüßen darf. Ganz herzlich willkommen, Lara.
Dankeschön. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
Lara, was ich eingangs skizziert habe, das klingt sehr beeindruckend, aber ehrlich gesagt noch wenig konkret. Kannst du uns mal zwei ganz nachvollziehbare Punkte nennen, wo eine große Artenvielfalt wichtig ist? Also erstens für mich als Privatperson und zweitens aber auch für die Wirtschaft.
Ja, na klar, super gerne. Also für dich als Privatperson, stell dir einfach vor, dass du morgens zum Frühstück immer super gerne einen Apfel isst, vielleicht auch im Müsli. Und wenn man darüber nachdenkt, dass man ja eigentlich auch gerne heimische Äpfel isst, die jetzt nicht unbedingt schon mal über den halben Planeten geflogen worden sind, sondern im besten Falle aus der eigenen Region kommen, dann spielt Artenvielfalt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Denn ungefähr 80% unserer Lebensmittel müssen bestäubt werden, so auch Äpfel zum Beispiel. Und wenn wir eben diese Bestäuber nicht mehr haben, dann haben wir große Probleme. Zum Beispiel ist das in China schon der Fall und das betrifft damit Privatpersonen als auch die Wirtschaft, denn dort müssen Lebensmittel schon künstlich bestäubt werden. Da laufen Menschen mit einer Art Wattestäbchen umher und bestäuben Pflanzen, weil es nicht mehr genug Tiere gibt, die diesen Job übernehmen.
Vielleicht hat der eine oder die andere schon mal Bilder gesehen. Das ist wirklich sehr erschreckend auch, das zu sehen, wo es hingehen kann. Und weil das so ist, wie du es gerade am Beispiel der Landwirtschaft beschrieben hast, macht ihr eben Angebote, wie wir alle, egal jetzt ob privat oder im beruflichen Kontext für Unternehmen, die Artenvielfalt erhalten bzw. auch wieder erhöhen können. Da eure Angebote für beide Zielgruppen gelten, lass uns erstmal über die Angebote selbst sprechen. Welche liegen dir jetzt besonders am Herzen, die du hier unbedingt nennen möchtest?
Ja, was mir ganz wichtig ist und am Herzen liegt, ist, dass wirklich jede und jeder von uns sich für mehr Artenvielfalt einsetzen kann. Und zwar viel einfacher, als das sehr viele denken. Man kann wirklich direkt vor der eigenen Haustür beziehungsweise eigentlich schon vor dem eigenen Fenster was machen. Zum Beispiel, indem man einfach bestimmte Blumen pflanzt. Aber auch als Privatperson einfach, was wir anbieten, ist ganz einfach eine Patenschaft für die eigene Region zu übernehmen. Das heißt, man kann sich zum Beispiel für Blühwiesen oder für Wälder oder auch für Vögel bei uns engagieren. Einfach auf die Webseite schauen. Wir haben einen Online-Shop, wo man seine Region auswählen kann und einfach jedes Jahr einen bestimmten Betrag spenden kann, damit es eben in verschiedene Projekte gesteckt wird. Man kann das selber mit aussuchen. Man ist per Newsletter, Instagram und so weiter ganz eng mit dabei und kriegt immer von uns Berichte, was da passiert. Und selbstverständlich kann man natürlich immer vorbeifahren, weil es in der eigenen Region ist. Und das ist mir so wichtig. Jeder kann eine Kleinigkeit machen, ohne dass man selber irgendwie Biologe sein muss, sondern sich einfach so engagieren kann. Und bei Unternehmen ist es so, dass wir auch so eine Art Patenschaft anbieten, aber natürlich im viel größeren Stil, weil Unternehmen natürlich einfach einen viel größeren Hebel haben, auch mit ihren vielen Mitarbeitenden. Und da ist es eben möglich, firmeneigene Biodiversitätsmaßnahmen mit uns gemeinschaftlich zu machen. Die sind immer maximal 30 Kilometer von dem Wunschstandort der Firmen entfernt, zum Teil sogar auch auf ihren eigenen Firmengeländen, wenn sie denn welche haben und Platz dafür haben. Und wir nehmen auch die Mitarbeitenden mit, dass sie per Team-Event selber zum Beispiel Blühwiesen aussehen können, ganz viel über die verschiedenen Pflanzen auch in Quizform lernen können.
Wir werden auf die ganzen einzelnen Möglichkeiten jetzt gleich natürlich nochmal konkreter eingehen. Ich würde aber gerne nochmal so eine kleine Basis schaffen. Und zwar einmal das Reporting, was ihr wahrscheinlich selbst für euch betreibt. Also hast du mal ein paar Zahlen für uns, wie viele Naturschutzprojekte ihr schon angelegt habt und wie viele Arten ihr sozusagen damit unterstützt habt? Kann man das messen? Faktencheck.
Na klar, das kann man messen, das ist uns auch ganz wichtig. Wir haben unsere eigenen internen Messzahlen und Instrumente und wir haben schon in den letzten 4 Jahren, seitdem wir gegründet haben, über 100 Projekte im gesamten Dachraum umgesetzt. Die laufen auch immer alle noch, die sind nämlich alle mehrjährig und haben dabei verschiedenste Insekten, aber auch andere, zum Beispiel bedrohte Vogelarten wie Rebhühner, geschützt und können feststellen, dass auf unseren Blühwiesen im Vergleich zu einem normalen Getreidefeld, was häufig vorher die Fläche war, zum Beispiel 400% mehr Falterarten gefunden worden sind. Also Falterarten, sowas wie Schmetterlinge, die auch wiederum bestäuber sind, 70% mehr Laufkäfer oder auch 200% mehr Feldvögel, die auch sehr stark vom Aussterben bedroht sind. Und eine weitere wichtige Kennzahl, die wir haben, ist, wie viele Menschen haben wir draußen raus in die Natur gebracht, mit auf die Felder und in die Wälder genommen. Und da haben wir schon per Team-Events mit den Unternehmen alleine über 1600 Menschen mitgenommen.
Großartige Zahlen, wie ich finde. Gibt es Erhebungen auch, wie viel Potenzial da draußen noch besteht? Also wie viel ungenutzte Flächen, die man eigentlich mit tollen Blühstreifen oder mit was auch immer für Maßnahmen beleben könnte?
Ja, auf jeden Fall. Wenn man jetzt nur mal sich Deutschland anschaut, gibt es ganz viel Potenzial alleine schon in den Gärten und Vorgärten. Alles, was Kieselsteine sind, das zu entfernen und da Blühbeete draus zu machen und auch Firmengelände. Dazu gibt es leider nicht ganz so viele Zahlen. Aber wozu wir Zahlen haben, sind auf jeden Fall die landwirtschaftlichen Flächen, die wir nutzen. Denn wir nutzen immer landwirtschaftliche Flächen, die sogenannte Grenzertragsstandorte sind. Also Standorte, die gar nicht wirtschaftlich sind für die Landwirte, weil es zu trocken ist, weil es ein Dreieck ist, wo der Traktor gar nicht umdrehen kann, all solche Gründe. Und da ist es so, dass alleine in den letzten Jahren es eine europäische Agrarpolitik gab, bei der gesagt wurde, 4% der Flächen von jedem landwirtschaftlichen Betrieb müssen stillgelegt werden. Sie dürfen nicht landwirtschaftlich genutzt werden. Diese Regelung wurde leider aufgehoben jetzt. Total ärgerlich, weil genau diese Flächen für Naturschutz genutzt werden sollten. Viele Landwirte nehmen die aber nicht wieder mit in den Betrieb. Und genau das alleine, schon nur diese 4%, sind 468.000 Hektar. Da denkt man sich natürlich als normale Person, was ist das? Wie viel ist das? Kann ich mir gar nicht vorstellen. In Fußballfeldern ausgedrückt sind das über 655.000 Fußballfelder. Also eine riesige Zahl.
Das ist ja irre. Und ihr versucht im Grunde die Landwirtinnen und Landwirte jetzt direkt zu überzeugen, diese Flächen zu nutzen.
Ganz genau. Wir arbeiten mit den Landwirtinnen und Landwirten zusammen und entlohnen sie auch mit einer Art Pacht, bezahlen ihnen das Saatgut, was ganz spezifisch ist, und schulen sie vor allen Dingen. Wir machen mit ihnen sehr viel gemeinsam die Naturschutzmaßnahmen, sodass sie die langfristig auch selbst durchführen können.
Großartig. Lass uns nochmal zurückkommen auf die räumliche Nähe, die du vorhin schon angesprochen hast. Also egal, für was ich eine Patenschaft übernehme oder auch spende, letztendlich ist es so, dass es immer sehr nah an mir dran ist. Ne? Was hast du gerade gesagt, 30 Kilometer als weitestes?
Genau. Für Privatpersonen ist es so, dass wir das leider noch nicht ganz schaffen, sondern das erstmal noch aufgeteilt haben in Nord-, Ost-, Süd- und Westdeutschland, es aber versuchen, immer so nah wie möglich dran zu machen. Wir müssen natürlich immer ein paar Leute zusammenbekommen, bis wir so ein ganzes Feld zum Beispiel pflanzen können, so eine Blühwiese. Bei den Unternehmen sind es immer maximal 30 Kilometer von den Wunschstandorten entfernt.
Warum ist das so? Also warum ist das wichtig?
Es ist super wichtig, weil es natürlich, je lokaler es ist, desto besser ist es einerseits sichtbar. Und dadurch wird es auch verständlicher für die Menschen. Die sehen, dass die Pflanzen auf einmal blühen, dass da Insekten sind. Die hören das Summen und Brummen. Die können die Veränderungen beobachten und eben auch Teil dieser Projekte werden. Und je näher es an der Haustür dran ist, desto näher bin ich natürlich damit verbunden und fühle mich irgendwie auch verantwortlich dafür. Und wir kriegen sehr viel das Feedback, dass es eben hilfreich ist im Vergleich zu zum Beispiel Waldaufforstungsprojekten im Regenwald, die Tausende von Kilometern entfernt sind, wo man vielleicht was spendet, wo man aber gar nicht selbst erleben kann, was da passiert.
Absolut, ja. In Bezug auf Unternehmen, das hast du gerade selber schon angerissen, geht euer Angebot ja noch ein bisschen weiter, ne? Also du hast schon gesagt, ihr bindet natürlich dann auch die Mitarbeitenden ein und habt da einfach ein größeres Gesamtpaket, was ihr da anbietet. Lass uns doch mal ganz konkret werden. Nehmen wir an, ein Unternehmen in einem Industriepark, da ist ja meistens noch nicht so grün, möchte was tun in Sachen Biodiversität. Was würdet ihr denen jetzt konkret anbieten können?
Wir würden das Unternehmen als erstes erstmal fragen, ob sie ein Firmengelände haben und wenn ja, wie dieses gestaltet ist, ob wir das umgestalten können, zum Beispiel Flächen entsiegeln, wenn jetzt alles komplett einfach versiegelt ist bisher. Das hilft übrigens auch sehr gut gegen den Hochwasserschutz, also gegen Überschwemmungen. Gerade in Industrieanlagen hatten wir schon viel und planen dann die Maßnahmen, zum Beispiel Blühwiesen anzulegen, Insektenhotels aufzustellen, all solche Dinge und schauen dann, was gibt's denn noch? Was könnt ihr machen? Was ist eure Nachhaltigkeitsstrategie? Wo gibt's da noch Bereiche, die ausgebaut werden können? Und schauen dann im 30 Kilometer Umkreis, welche Möglichkeiten es gibt, um eben Vogelschutz, Waldprojekte und auch Blühwiesen zu machen. Teilweise gibt es auch andere Maßnahmen, wie zum Beispiel Moore oder in der Heidelandschaft machen wir auch viel Heideprojekte. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Das Unternehmen sagt uns dann ein Budget, was sie haben und wir sagen ihnen dann, was wir davon umsetzen können an Naturschutzmaßnahmen. Wir bieten ihnen an, dass wir ein Monitoring machen können. Das heißt, zusammen mit Forschern von der HU Berlin untersuchen wir auch genau den Impact, der daraus entsteht. Und wir helfen bei der Kommunikation. Denn vielen Unternehmen ist natürlich gar nicht bewusst, wie sie ihr Engagement jetzt eigentlich intern an ihre Mitarbeitenden erklären können, aber auch extern an die Öffentlichkeit ganz transparent und authentisch weitergeben können. Und da geben wir Tipps, welches Saatgut ist das, welche Insekten sind da, warum ist das wichtig und helfen dann auch mal sowas wie einen LinkedIn-Post zu schreiben zum Beispiel oder geben Informationen für Pressemitteilungen.
Und du hast das Monitoring gerade schon angesprochen. Das ist ja eine wissenschaftliche Begleitung, die wiederum natürlich wichtig ist, wenn das dann auch in die Nachhaltigkeitsberichte einfließen soll. Was könnt ihr da konkret monitoren?
Ganz genau, das ist uns auch ganz wichtig. Wir möchten den Unternehmen helfen, dass sie richtige Zahlen und Fakten für ihre Nachhaltigkeitsberichte haben. Was wir da machen, ist, dass wir Boden-, Wasser- und Luftproben nehmen und auch verschiedene Sensoren haben, mit denen wir Möglichkeiten haben, zum Beispiel zu tracken, was ist denn die Insektenbiomasse, das heißt die Anzahl der Insekten und wie entwickelt sich das über die Zeit. Welche Insekten sind genau da? Wie ist die Bodengesundheit? Zu welchen Tageszeiten sind die Tiere aktiv? All solche Zahlen können wir nutzen und dann in unserem eigenen Dashboard, was wir in unserem Kundenportal integriert haben, darstellen in ganz einfachen, zum Beispiel Balkendiagrammen, damit es auch für jeden verständlich ist und man das einfach runterladen kann und dann einbinden kann und so öffentlich machen kann.
Das klingt alles ganz hervorragend und trotzdem ist es immer noch so, dass Biodiversität in vielen Unternehmen eher stiefmütterlich neben dem Klimaschutzthema und der Reduktion von Emissionen behandelt wird. Und du hast vorhin auch nochmal gesagt, es ist halt wahnsinnig wichtig, dass diese Flächen, die da bespielt werden, natürlich auch nah dran sind an den Unternehmen oder auch an den Privatpersonen, damit man sozusagen auch diese Selbstwirksamkeit ein Stück weit spürt, ne? Und einfach auch sehen kann, was man da geschaffen hat. Gleichzeitig ist es so, dass solche Maßnahmen man eben, wenn sie in Deutschland stattfinden, nicht anrechnen kann bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Wenn ich jetzt im Ausland irgendwo Bäume pflanze, kann ich das aber sehr wohl. Wie überzeugt ihr Unternehmen trotzdem hier im Inland mit euch Biodiversität zu steigern?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir fragen auch immer unsere Kunden selber, was denn ihre Gründe waren, warum sie mit uns zusammenarbeiten möchten und sich eben ausgerechnet für Biodiversität engagieren möchten. Sehr, sehr viele machen das wirklich freiwillig. Es gibt ein paar, die mittlerweile auch schon nach der CSRD, also der Nachhaltigkeitsberichtspflicht, langsam verpflichtet dazu sind, auch für Biodiversität sich einzusetzen und das zu berichten. Das ist noch ein kleiner Teil bisher. Das wird hoffentlich noch strenger in den nächsten Jahren. Aber ein Großteil hat verstanden, dass einerseits, gerade wenn man im produzierenden Gewerbe ist oder auch etwas in der Lebensmittelbranche macht, dass eben diese 50% des weltweiten BIPs, die von Biodiversität abhängig sind, auch ihr Geschäftsmodell häufig betreffen und dass sie es eben fördern müssen, damit es auch ihr Unternehmen noch gibt. Auf der anderen Seite auch ganz starker Fokus auf Employer Branding, also neue Mitarbeitende finden und gute Mitarbeitende langfristig ans Unternehmen zu binden. Gerade die jüngeren Generationen, denen ist es extrem wichtig, dass Unternehmen sich sowohl sozial als auch für die Natur engagieren. Und die fragen da auch aktiv nach. Und die möchten das auch sehen. Die möchten wirklich die Beweise haben und auch gerne mitmachen, zum Beispiel per Team-Event. Das ist ein wichtiges Argument, natürlich da mitzumachen. Und auf der anderen Seite natürlich auch gesamt das Unternehmensimage auch mit der Kundenbindung. Auch die Kunden haben genau die gleichen Anforderungen. Wer möchte schon gerne heutzutage noch bei Unternehmen etwas kaufen, häufig die sich überhaupt gar nicht für die Natur einsetzen? Und deswegen sind sie alleine schon aus Kundendruck und Mitarbeitendendruck viele Unternehmen so ein bisschen dazu, ja, verpflichtet, das zu machen. Wir müssen aber auch sagen, dass sehr, sehr viele auch in der Geschäftsleitung und im Management intrinsisch handeln. Weil ganz viele sagen, ich habe selber Kinder. Ich möchte, dass meine Kinder noch eine gute Zukunft haben, dass sie sehen, wie schön die Natur ist und in einem intakten Lebensraum überhaupt leben können.
Ihr kommt ja, also ihr Gründerinnen und Gründer, selbst aus der Landwirtschaft. Und weil du jetzt gerade junge Generation angesprochen hast, würde ich gerne nochmal nachfragen, die Landwirtinnen und Landwirte, die ihr als Kooperationspartner bei euch auf der Homepage habt, die sind alle sehr jung. Ist das Zufall oder würdest du tatsächlich auch sagen, das ist einfach ein Thema, was vor allen Dingen die Jüngeren bespielen?
Ja, das ist eine sehr gute Beobachtung, die du da gemacht hast. Also wir merken es schon, dass die Landwirtinnen und Landwirte der jüngeren Generation sehr, sehr viel darauf achten und auch gerade jetzt in diesen Nachfolgen, wo die Höfe übergeben werden an die Jüngeren, sehr viel auch umgestellt wird auf noch regenerativere Landwirtschaft. Und es ist einfach sehr vielen bewusst, wir müssen es anders machen, als es vielleicht jahrzehntelang gemacht wurde. Wir müssen noch naturfreundlicher mit und für die Natur arbeiten, weil wenn es der Natur nicht gut geht, dann geht es eigentlich auch der Landwirtschaft nicht gut. Dann können wir keine hochqualitativen Lebensmittel und auch nicht genug Lebensmittel produzieren. Und deswegen müssen wir da etwas tun. Deswegen sind sehr viele eher jünger, wobei wir auch sagen müssen, die Älteren sind auch interessiert daran. Es ist nur manchmal ein bisschen schwieriger, das da sozusagen zu etablieren, wenn man schon so seine festgefahrenen Gewohnheiten hat, sage ich mal. Aber auch da merken wir Bewegung. Und wir haben angefangen, mit sehr vielen jungen Landwirten zusammenzuarbeiten, auch einfach, weil die sehr eng in unserem Kontaktnetzwerk waren.
Aber würdest du das unterschreiben, was ich vorhin so salopp dahergesagt habe, dass Biodiversität doch eher noch stiefmütterlich behandelt wird? Und falls du es bestätigst, was glaubst du, müssen wir und können wir tun?
Ja, definitiv. Biodiversität wird noch sehr stiefmütterlich behandelt und sehr wenigen ist bewusst, dass Biodiversität und Klimawandel extrem eng zusammenhängen. Denn alle Maßnahmen, die gut für die Biodiversität sind, sind auch gut für den Klimawandel. Andersrum ist es leider nicht immer so. Und wenn wir keine Biodiversität mehr haben, dann brauchen wir auch nicht mehr so viel Klimamaßnahmen machen, weil dann wird es schwierig überhaupt, dass die Klimamaßnahmen auch funktionieren, weil eben alles zusammenhängt. Die ganzen Ökosysteme hängen so eng miteinander zusammen. Und die Hoffnung, die wir immer haben, dass wir eben versuchen, so viel darüber zu kommunizieren, Aktionen anzubieten, was über Social Media zu machen, in Podcasts zu sein, dass immer mehr Menschen auf das Thema aufmerksam werden und verstehen so, oh, okay, das betrifft mich selber. Jeden Tag in meinem Alltag, wenn ich überhaupt noch einen Apfel essen möchte, muss ich selber was tun. Und das so eben in die Welt zu tragen und zu zeigen, man kann auch selber ganz einfach aktiv werden. Und auf der anderen Seite natürlich die Gesetzgebung, die natürlich mit einer Nachhaltigkeitsberichtspflicht und anderen Maßnahmen auch dafür sorgen kann, dass noch mehr getan wird.
Absolut. Und wie man das konkret zu Hause machen kann, darüber sprechen wir gleich auf jeden Fall auch noch. Aber ich möchte einmal gerne zu euch als Start-up auch nochmal kommen. Ihr seid super tough unterwegs, wie ich im Vorfeld verstanden habe. Ihr seid bislang ohne Investitionen von außen gewachsen. Wie geht das? Wir kennen meistens nur die anderen Geschichten.
Genau, wir sind ein sogenanntes Bootstrapped-Unternehmen, also ohne Investoren, ohne Kredite gewachsen, aus uns heraus. Unsere Geschichte ist tatsächlich ganz interessant. Felix und ich haben das als Hobby damals begonnen. Vor 4 Jahren haben wir einfach gesagt, hey, wir sehen, es gibt so riesige Probleme in der Landwirtschaft mit den Bestäubern, in der Biodiversität insgesamt. Wir müssen jetzt was tun und haben einen kleinen Dorf, das heißt Rodewald, das ist in der Nähe von Hannover, haben dort angefangen, Blühwiesen zu pflanzen und dann Patenschaften anzubieten und hatten einfach das Glück, muss ich auch sagen, dass wir aus uns selbst herausgewachsen sind und nie Finanzierungen brauchten, was natürlich auch beinhaltet hat, dass Felix und ich sehr sparsam waren, uns am Anfang gar keine Gehälter ausgezahlt haben und volle Power all unsere Zeit da rein investiert haben. Mittlerweile können wir unser Team von 7 Leuten aus uns selbst heraus finanzieren, was uns auch sehr stolz macht. Und uns ist halt von Anfang an sehr wichtig gewesen, dass wir keine Investoren an Bord haben möchten, denen nicht Naturschutz genauso wichtig ist wie uns. Das ist ja nun mal häufig so in der Investitionswelt selbstverständlich. Die möchten auch wieder ihre Dividenden rausbekommen. Alles verständlich. Aber für uns, wir haben gesagt, nein, wir möchten uns bei den Entscheidungen über Naturschutz und die Forschung nicht reinreden lassen. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das aus uns selber heraus.
Also großen Respekt, finde ich ganz, ganz großartig. Dann lass uns nochmal zu dem Punkt kommen, weil du gesagt hast, jeder und jede kann was tun. Und deswegen jetzt nochmal die Fragen, wenn ich dann selber was tun möchte. Du hast den Balkon am Anfang schon angesprochen, wo man was machen kann. Im Garten natürlich oder vielleicht auch im Gemeinschaftseigentum in Wohnanlagen kann man natürlich auch Blühstreifen anlegen etc. Was kann ich konkret tun? Was macht wirklich Sinn?
Wie geht's besser? Tipps.
Was wirklich jede und jeder machen kann, ist, weil in der Regel hat jeder eine Fensterbank, zumindest da schon mal Töpfe aufzustellen, zum Beispiel mit Lavendel, mit Rosmarin, mit Thymian, also Küchenkräuter, die man auch kennt. Und wenn man die blühen lässt, die sind auch super schon für verschiedene Insekten. Das heißt, da kann schon mal jeder mit einer Mini-Kleinigkeit, die einfach ist, die nicht teuer ist, was Gutes beitragen. Wer natürlich mehr Platz hat, größere Töpfe oder richtige Beete anzulegen. Das ist super. Staudenpflanzen eignen sich sehr, zum Beispiel die wilde Malve, Wiesensalbei oder auch die Kugelblume. Das sind ganz tolle Pflanzen, die man ganz einfach einpflanzen kann. Und auch im Sommer sowas aufzustellen wie flache Wasserschalen. Denn auch Insekten trinken und haben Durst, wenn es so heiß ist draußen. Und da eine flache Schale aufzustellen, in die man Wasser macht und dann Steine setzt, die so ein bisschen rausgucken, damit sich die Insekten raufsetzen können und dann trinken können. Das sind tolle Maßnahmen, womit man schon was helfen kann.
Die Betonung liegt wirklich auf flache Schale. Ich möchte das an der Stelle nochmal sagen, weil meine Schwester, die haben einen Hund und da gibt es so einen Wassernapf für den Hund und da ertrinken leider auch regelmäßig Insekten, weil das nämlich quasi zu hoch ist, das Wasser. Deswegen flache Wasserschalen sind an der Stelle wichtig. Und ich würde gerne nochmal auf den Blühstreifen im Gemeinschaftseigentum zurückkommen, aus eigenem Interesse. Wir haben nämlich in der Nachbarschaft sowas angelegt, um dem ausgetrockneten Rasen was entgegenzusetzen. Wenn andere sowas jetzt auch machen wollen, was sind die wichtigsten Regeln? Also wenn ich eine Patenschaft mit euch oder bei euch mache, dann übernehmt ihr das ja alles. Aber wenn ich es jetzt vielleicht selber machen will.
Einerseits die Bodenvorbereitung ist das A und O. Der Rasen ist dazu gezüchtet, um alles andere zu unterdrücken. Das heißt, alle tollen Wildkräuter und Pflanzen, die super sind für Insekten und Co., werden unterdrückt und kommen gar nicht richtig raus. Deswegen muss man sich leider einmal die Mühe machen und es entweder wirklich mit einer Schaufel oder einem Spaten richtig umgraben oder man leiht sich einfach eine Gartenfräse aus im Baumarkt. Damit geht es deutlich einfacher. Und dann kann man einfach den Boden einmal richtig umgraben. Dann ist es wichtig, die Jahreszeit zu beachten. Die beste Aussaatzeit ist zwischen April und September. In diesem gesamten Zeitraum kann man aussehen, wobei man im Hochsommer beachten muss, dass man regelmäßig gießen sollte, wenn man dann erst aussät. Also ab Ende Mai bis dann ungefähr Ende August sollte man definitiv immer gießen. So die ersten 2 Wochen, bis man die ersten kleinen Pflänzchen sieht. Danach sind eigentlich Regen und Sonne machen dann alles von selber. Und das Saatgut ist natürlich extrem wichtig. Wir sehen das leider sehr häufig. In Baumärkten oder auch in Supermärkten gibt es diese kleinen Saatguttüten, wo dann auch draufsteht, ist gut für Bienen. Stimmt leider nicht immer. Es ist sehr schade, aber da sind zum Teil auch Pflanzen dabei, die giftig sind, für Schmetterlinge zum Beispiel. Oder es ist halt kein heimisches Saatgut. Es ist nur einjährig, das heißt, die Pflanzen wachsen nur im ersten Jahr und kommen dann nicht wieder und haben keine langen Blütezeiträume. Und deswegen ist es sehr wichtig, da auf die Mischung zu achten. Da gibt es bei uns auf der Webseite zum Beispiel auch Tipps. Und wir haben auch ein super YouTube-Video, wo wir erklären, wie man selber einfach seine Blühwiese anlegen kann. Und auch ein guter Tipp für Gemeinschaftsanlagen, wie man sehr gut auch die Hausverwaltung häufig überzeugen kann, das haben wir sehr oft gemerkt, ist, ihnen beizubringen, dass Rasenmähen jede Woche auch sehr teuer ist. Und wenn man so eine Blühwiese anlegt, die nur einmal im Jahr gemäht werden muss, und ansonsten sich selbst überlassen werden kann, das natürlich auch eine Kostenersparnis ist und eben viel, viel besser für die Biodiversität und auch noch schöner.
Genau so haben wir es gemacht. Aber trotzdem, du hast gesagt, einmal im Jahr muss auch die Blühwiese gemäht werden. Wie mache ich denn das? Die mit einer Sense oder was? Die kann ich doch nicht konkret, also so ganz niedrig runtermähen, ne?
Genau, richtig. Man kann nicht einen normalen Rasenmäher nutzen, weil das zu niedrig runtergemäht wird und dann leider auch unten die Insekten, die zum Beispiel in der Erdoberfläche sind. Es gibt viele Wildbienen, die in den obersten Schichten der Erde zum Beispiel nisten, würde man dann stören oder das kaputt machen. Deswegen eine Sense ist sinnvoll oder man kann auch wieder in Baumärkten sich Geräte ausleihen, wo man die Höhe des Rasenmähers sozusagen einstellen kann. Und wenn man dann die Schnitthöhe auf ungefähr 12 Zentimeter setzt, das ist super, dann ist es nicht zu niedrig. Und trotzdem, warum man überhaupt das abmäht, kommt wieder nämlich Sonne an die Erde, weil viele dieser Pflanzen, die gut für Insekten sind, sogenannte Lichtkeimer sind und Licht brauchen, damit sie überhaupt wieder wachsen können.
Großartig. Und alles, was jetzt noch an Fragen offen geblieben ist, können wir uns auf eurer Homepage auch anschauen. Das verlinken wir natürlich auch in unseren Shownotes. Und als letzte Frage, liebe Lara, du hast ja schon sehr eindrucksvoll beschrieben, wie ihr aus euch selbst heraus gewachsen seid. Was ist eure Vision mit Artenglück? Wie viel Biodiversität wollt ihr in Deutschland herstellen bzw. in der Dachregion?
Wie geht's weiter?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, wir haben vor 4 Jahren in unserem kleinen Dorf angefangen und haben gedacht, wir machen hier jetzt mal lokal ein paar Projekte. Mittlerweile machen wir es im ganzen Dachraum und möchten natürlich weiter wachsen. Am liebsten in ganz Europa Projekte zu machen, weil Biodiversität natürlich keine Ländergrenzen kennt. Das ist ganz klar. Und einfach den Impact zu erhöhen. Was uns gerade ein riesiges Anliegen ist, ist, dass wir Biodiversität noch besser messbar machen können, da noch mehr mit der Forschung zusammenzuarbeiten, um es transparent zu machen und dieses Wissen auch einfach vermitteln zu können. Ja, und die Idee ist eigentlich, dass wir langfristig Biodiversität wirklich in jeder Region schaffen und überall vernetzte Ökosysteme wiederherstellen können.
Das ist eine schöne Vision und ich bin mir sicher, dass ihr sie erreichen werdet. Vielleicht nicht direkt übermorgen, aber ihr seid auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten Weg und habt vermutlich jetzt auch viele Hörerinnen und Hörer nochmal überzeugt, im Zweifel bei sich selbst anzufangen oder das Thema auch im Unternehmen mal anzustoßen. Also vielen herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch.
Ja, danke. Es hat super viel Spaß gemacht. Und bei Fragen können sich alle immer gerne bei uns melden. Über unsere Homepage findet man auch unsere ganzen Kontaktdaten.
Das wird bestimmt passieren. Vielen Dank. Und danke an euch fürs Einschalten. Das war unsere heutige Folge von Fritz for Future. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Falls du einen spannenden Themenvorschlag oder auch eine coole Gastidee im Kopf hast oder möglicherweise auch eine brennende Frage, dann sende uns einfach eine Nachricht an fritzforfuture@henkel.com. Ich bin Janine, euer Host, und das war Fritz for Future, der Nachhaltigkeitspodcast von Henkel. Bis zum nächsten Mal und macht's gut.
Fritz for Future, der Nachhaltigkeitspodcast von Henkel.